Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
In Niedersachsen wird das meiste deutsche Gas gefördert. 5 Milliarden Kubikmeter jährlich. Das deckt fast die gesamte deutsche Produktion ab. Die Region zwischen Bremen und Hamburg gehört zu den Zentren der deutschen Gasindustrie. Seit 1980 wird dort Erdgas gefördert. Die Menschen in der Region verfolgen aufmerksam die Debatten, wenn es darum geht, eventuell Gas aus Ton- oder Schiefergestein zu fördern, für das Fracking mit möglichen umweltschädlichen Folgen eingesetzt werden könnte. Wie ist die Stimmung dort? Werner Nording war für uns in Niedersachsen unterwegs im Landkreis Rothenburg an der Wümme.
An diese Geräusche hat sich Birgit Brennecke längst gewöhnt. Was sich anhört wie das Klappern von leeren Dosen, kommt mutmaßlich vom Gas. Das strömt offensichtlich noch immer durch die rostigen Förderrohre, obwohl der Bohrplatz längst stillgelegt wurde. Eine Gasförderstelle zu schließen ist nicht so einfach. Die 67-Jährige lebt in Hemslingen im Landkreis Rothenburg. Die Region zwischen Bremen und Hamburg gehört zu den Zentren der deutschen Gasindustrie. Nur wenige hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernt befindet sich das nächste Gasfeld. Birgit Brennecke sitzt für die Klimaliste im Gemeinderat. Wer im Dorf Fragen zum Thema Gas hat, wendet sich an sie. Denn das Landesbergamt, kurz Elbeck, hat seine Bürgersprechstunden im Rathaus mit der Corona-Krise eingestellt.
Hörfälle, nein, darüber gibt es keine Infos. Die muss man sehen. Man muss sehen, dass da irgendwas ungewöhnlich ist. Und dann muss man nachfragen beim Elbeck. Und das Landesbergamt fragt dann bei der Erdgasindustrie nach. Und dann kriegt man erst die Auskunft.
Niedersachsen ist das Gasland Nummer 1 in Deutschland. Hier werden noch immer pro Jahr 5 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert, fast 97% der gesamtdeutschen Produktion. Vor 20 Jahren, als Birgit Brennecke aus Bremen in das kleine Dorf mit seinen 1400 Einwohnern gezogen ist, waren es noch 20 Milliarden Kubikmeter. Damals hatte sie noch keine Ahnung, was in der Gasindustrie los ist.
Als ich hierher zog und meinen Sohn zur Schule brachte und war der Himmel in einer Ecke hell erleuchtet und ich dachte, da ist ein Großbrand. Ich bin ganz aufgeregt zur Schule gegangen und habe gesagt, ihr müsst hier die Feuerwehr verständigen, da brennt's. Und dann haben die Leute gelacht und haben gesagt, ja, das sind die Fackelarbeiten, hier wird Erdgas abgeflammt. Das ist nichts Gefährliches, ne?
Bis Erdgas entsteht, dauert es viele Millionen Jahre. Organische Bestandteile werden in gasförmige Kohlenstoffe umgewandelt. Sammelt sich das Gas in einem Hohlraum im weichen Sandstein, spricht man von einer konventionellen Erdgaslagerstätte. Zu Anfang wurde das Gestein in 4.000 bis 5.000 Meter Tiefe bei Bedarf auch mehrfach gefreckt, sprich gebrochen, um die Gasförderung in Gang zu bringen. Dafür wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in das Bohrloch gepresst. Im Gestein bilden sich Risse und das Gas kann ausströmen. Gastwirt Meyer kennt die Methode aus vielen Gesprächen mit den Beschäftigten der Gasindustrie, die in seinem Hotel seit 30 Jahren absteigen.
Die fahren dann mal eben mit Pumpen 20.000 PS zusammen und dann wird das in die Erde gedrückt mit 600 Bar oder so. Man muss ja dem Druck, der von unten kommt, entgegenwirken.
Zu Beginn der Erdgasförderung im Jahr 1980 wurde schon Fracking eingesetzt. Die Fachleute hatten die Methode aus den USA mitgebracht. Dort wurde Fracking schon früh angewendet, um auch aus unkonventionellen Lagerstätten mit hartem Schiefer- und Tongestein die letzten Reste Erdgas aus dem Untergrund zu pressen. Mitte 2015 kam das Fracking in Verruf, weil die Methode im dicht besiedelten Deutschland als gesundheitsschädlich, riskant und umweltschädlich betrachtet wurde. Seitdem hat der Name Fracking seinen schlechten Ruf weg. Denn damit das Bohrloch nicht zuwächst, müssen giftige Chemikalien eingesetzt werden. Übrig bleiben hochgefährliche Stoffe, sagt Birgit Brennecke.
Ich meine damit radioaktive Stoffe, ich meine quecksilberhaltige Stoffe, ich meine Arsen.
2017 hat die Bundesregierung Fracking aus unkonventionellen Lagerstätten deshalb verboten. Denn das stark belastete Wasser aus dem Untergrund kann einen gefährlichen Giftcocktail bilden.
Die werden jetzt alle in ein Loch gekippt. Und da ist eine Hitze drin von einigen hundert Grad. Ne? Also diese chemische Reaktion. Die kann Ihnen ein Chemiker beantworten. Ich kann nur sagen, wenn diese schadstoffbelastete Salzwassersuppe da rauskommt, das kann nichts Gutes sein.
Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder findet sie darum auch ziemlich daneben. Der CSU-Politiker hatte angesichts der aktuellen Energiekrise in der Süddeutschen Zeitung mit Verweis auf Niedersachsen auf die Existenz heimischer Gasreserven hingewiesen. Zitat: Fracking von gestern will keiner, aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt. Und zwar in Bezug auf die unkonventionellen Lagerstätten. Nach Einschätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR lagern in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und auf Rügen in unkonventionellen Lagerstätten zwischen 600 Milliarden und mehr als 2 Billionen Kubikmeter unerschlossenes Erdgas. Genug, um Deutschland länger als 10 Jahre zu versorgen, wenn sich dafür denn Investoren finden. Der FDP-Parteivorsitzende und Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner, will unkonventionelles Fracking vorurteilsfrei prüfen, genau wie Markus Söder.
Ich werbe dafür, dass wir uns mit den Ergebnissen der Kommission, die im Rahmen des Fracking-Moratoriums eingesetzt wurde und die da Berichte vorgelegt hat, auseinandersetzen. Diese dann auch sozusagen, wie das vorgesehen ist, durch den Deutschen Bundestag bewertet werden und dann die idealerweise auch Probebohrungen gemacht werden, wo genau diese Behauptungen und diese Fragestellungen dann transparent und idealerweise auch gar nicht durch irgendwelche Industrieunternehmen, sondern durch den Staat selbst transparent geklärt werden.
Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat auf solche Wünsche eine klare Antwort. Geht's noch? Fragte der SPD-Politiker via Twitter von seinem persönlichen Account: Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern? Fügte er an. Dabei hat sich die niedersächsische Landesregierung unter Weil mit Blick auf den Förderzins in dreistelliger Millionenhöhe und die Arbeitsplätze nicht immer eindeutig gegen Fracking ausgesprochen. Doch jetzt, vor der Landtagswahl im Oktober, ist der niedersächsische SPD-Umweltminister Olaf Lies eindeutig.
Unkonventionelles Fracking in Niedersachsen ist tot.
Weil Niedersachsen das Problem nicht alleine lösen könne, sagte Lies weiter, habe man mit dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft eine Vereinbarung gefunden, die bindend für alle sei. Damit habe Niedersachsen Fakten geschaffen, ohne eine langwierige Entscheidung des Bundes abwarten zu müssen.
Also normale Erdgasförderung, die nicht im Schiefergestein stattfindet, die wird es auch weiterhin in Niedersachsen geben. Aber es gibt zum Beispiel keine neuen Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten. Also da haben wir ganz klare Maßstäbe gesetzt. Und wir haben auch vereinbart, dass wir eben das Unkonventionelle fördern, also das unkonventionelle Lagerstätten wie Schiefergestein mit im intensiven Einsatz der Frack-Technologie in Niedersachsen nicht zulassen.
Das Grundwasser in der Region Rothenburg, in der auch das Dorf Hemslinge liegt, ist von herausragender Qualität. Es findet sich schon in einer Tiefe von 150 Metern. Doch mitten im Wasserschutzgebiet sind drei Bohrstellen für die Erdgasförderung eingerichtet worden. Beim Anbohren mussten die Arbeiter das Grundwasser durchstoßen. Mit Hilfe modernster Technik kann ein Bohrloch 5 Kilometer tief in den Untergrund getrieben werden. Dann schwenkt man das Gestänge um 90 Grad und bohrt 10 Kilometer parallel zur Oberfläche horizontal weiter. Bei solchen Manövern kann das Grundwasser schnell geschädigt werden. So hat im benachbarten Bellen Lagerstättenwasser bereits das Grundwasser verunreinigt. Das Risiko, verunreinigtes Trinkwasser in Kauf zu nehmen, nur um einen wirtschaftlichen Vorteil zu haben, sei falsch, warnt der Geschäftsführer der Rothenburger Stadtwerke, Volker Meier.
Ich stelle mir hier auch einfach eine Grundsatzfrage, ob man wirklich unser unterirdisches Juwel, das Trinkwasser, was wir hier in der Region haben, das ist ja erstmal noch Grundwasser, wird dann zu Trinkwasser, nachdem das durch das Wasserwerk gelaufen ist, ob wir das überhaupt beeinflussen wollen. Weil das ist, denke ich, einer der Grundnahrungsmittel, die wir hier haben. Und das jetzt irgendwie einer Gefahr auszusetzen, das halte ich absolut für falsch.
Nur 2 Kilometer von Birgit Brennekes Wohnhaus entfernt liegt Söhlingen 1, die älteste Bohrstelle der Region. Wenn man genau darauf achtet, kann man hier hören, wie das Gas fließt. Ein Warnschild weist auf feuergefährliche und wassergefährliche Stoffe hin. Es besteht Explosionsgefahr an der Bohrstelle.
Hier wird seit den 80er Jahren Erdgas gefördert. Und die ist immer noch im Betrieb.
Das sogenannte Nassgas kommt sehr heiß aus dem Boden und muss gereinigt und gekühlt werden. Die Rohre führen zum Hauptquartier von ExxonMobil nach Bellen. Von da aus geht es weiter nach Achim bei Bremen in die Verteileranlage und von dort weiter ins deutsche Erdgasnetz. Wenn Schadstoffe austreten, können sie das Oberflächenwasser kontaminieren und über die angrenzenden Flüsse Wiedau, Wümme, Lesum und Weser in die Nordsee gelangen. Wer sich in der Region umschaut, findet an vielen Ortseingängen rote Kreuze mit der Aufschrift No Pressing, No Fracking, wie seinerzeit die gelben Anti-Atom-Kreuze in Gorleben. Birgit Brennecke hat sich in den vergangenen Jahren oft machtlos gefühlt gegenüber der Gasindustrie. Darum ist sie froh, dass sich die niedersächsische Landesregierung jetzt so klar gegen unkonventionelles Fracking ausgesprochen hat. Zumindest für den Moment.
Die Erfahrungen mit Fracking in Niedersachsen, dort wird das meiste Gas in Deutschland gefördert.